Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast. Mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host André Bajorath. Kurze Werbeunterbrechung. KI im Finanzsektor ist 26 kein Projekt mehr. Sie initiiert Zahlungen, bewertet Risiken in Millisekunden und trifft Vorentscheidungen in Kredit- und Compliance-Prozessen. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern wie. Und wer dafür gerade steht. Die KEX, also die KI Exchange, bringt am 23. Juni in Hamburg genau die Menschen zusammen, die das täglich verantworten. Produktverantwortliche, RisikomanagerInnen und Technologiechefs aus Banking, Payment und Fintech. Keine Hochglanzcases, keine Marketingvorstände, nur fachliche Wahrheiten und Use Cases aus dem Maschinenraum. KEX 26. Bite into the future of AI.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Ich habe Dauergast ist falsch, aber ein Seriengast, kein Seriengründer, sondern ein Seriengast im Podcast bei uns. Und Kaspar, ich habe geguckt, du bist das dritte Mal da. Erstmal 2022 war es, glaube ich, das erste Mal. Und dann letztes Jahr hatten wir auch schon mal im Mai eine Runde gedreht. Und ich sage herzlich willkommen, Kaspar Schlenk.
Vielen Dank, André, dass ich hier nochmal zu Besuch sein darf.
Immer gerne. Und wahrscheinlich bin ich wieder von Robin getriggert worden, weil du, glaube ich, da kürzlich auch wieder im Plaudertaschen-Podcast warst und über die UMR gesprochen hast. Und dann dachte ich so, ach stimmt, das ist eigentlich immer wieder Zeit, dass wir reden. Wir haben uns leider nicht auf der PEX gesehen, aber deshalb machen wir es im Podcast, holen wir das Ganze nach. Und Kaspar, vielleicht ganz kurz, jetzt tue ich so, als wenn dich alle kennen und wahrscheinlich kennen dich auch alle und die Stimme ist recht, weil du ja deinen eigenen Podcast hast, aber möglicherweise magst du den wenigen Hörerinnen und Hörern, die dich nicht kennen, ganz kurz sagen, wer du bist und was du tust.
Klar, sehr gerne. Und ich meine, es gibt jetzt ja wahrscheinlich auch eine neue Generation an Fintech-Gründerinnen und Gründern, die jetzt vielleicht mich noch nicht kennen oder die Berichterstatter noch nicht verfolgt haben. Genau, ich bin Kaspar Schlenk, begleite jetzt so um die 10 Jahre lang journalistisch die Fintech- und Startup-Welt. Zuerst bei Gründerszene habe ich angefangen, bin dann zu Kapital gewechselt im Wirtschaftsmagazin und habe dort ein Joint Venture mit aufgebaut. Das heißt Finance Forward war eine Kooperation zwischen OMR, dem Medienstartup und Kapital. Und bin dann Anfang vergangenen Jahres, also 2025, bin ich dann zum Manager-Magazin gewechselt und dort gibt es jetzt sozusagen diese Kooperation, habe ich mitgenommen in Anführungsstrichen und arbeite immer noch für Finance Forward, aber mache auch ganz viele andere Themen. Also das ist jetzt vom Setup ein bisschen anders, dass es einfach auf mehr Schultern verteilt ist, aber behalte die Fintech-Szene natürlich immer noch ein bisschen im Blick.
Das ist gut. Also ich glaube, man sieht auch ein bisschen, dass sich das Setup verändert hat. Ich glaube, für Finance Forward, also für die Berichterstattung, weiß ich gar nicht genau, ob man das jetzt in irgendeiner Art und Weise gemerkt hat, dass es einen großen Schwenk gab. Aber was man halt merkt, finde ich jedenfalls, dass man mehr von dir und mehr von euch im Manager-Magazin liest. Ne? Also dass die Geschichten manchmal ein bisschen größer zu sein scheinen und dass ihr auch nicht nur und auch du nicht nur über das Thema Fintech schreibst sprechen, glaube ich, schon im Finance Forward Podcast, aber schreiben tust du auch über andere Dinge, ne?
Genau, ja. Also hätte man vor 5 Jahren mir gesagt, so, du schreibst mal über Killer-Drohnen, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, nie im Leben. Aber die Zeiten haben sich, wie wir alle wissen, geändert und die gleichen Leute, die jetzt irgendwie Online-Handel groß gemacht haben in der Szene, bauen jetzt zum Beispiel mit dem Stark im Unternehmen so Kampfdrohnen. Zum Beispiel der Johannes Schaback, der ja bei SumUp Technikchef war. Das war eine Firma, die wir begleiten und sozusagen über die geschrieben haben. In der ganzen KI-Branche, die natürlich auch Schnittmengen mit Fintech hat, da passiert unheimlich viel. Wir haben jetzt gerade eine große Geschichte darüber gemacht, wie der Softwaremarkt sich eigentlich verändert, was es für SAP und Co. heißt. wie sich sozusagen Softwareentwicklung verändert hat. Von daher, ja, ist es auf jeden Fall auch mal ganz cool, wieder den Blick zu weiten und ja, viele andere Themen sich auch anzugucken.
Habt ihr, glaube ich, auch ein starkes Team, ne? Also du hast, glaube ich, ein paar echt starke Kolleginnen, also jedenfalls nämlich die immer war an deiner Seite, also zwei Frauen, die ich immer wieder irgendwie auch im Umfeld von dir sehe. Und die eine ja auch schon sehr erfahren, glaube ich, auch früher beim Handelsblatt, ne, Katharina,
genau,
wenn ich mich recht entsinne. Und Hanna ja auch schon erfahren, trotz ihres jungen Alters. Hat sich dadurch ein bisschen was verändert für dich? Also guckst du einfach jetzt, das hast du ja gerade schon gesagt, aber auch ein bisschen breiter und hast du eine neue Lieblingsbranche? Also Rüstung hast du gerade schon gesagt oder Verteidigung nennt man es ja, glaube ich. Hast du eine neue Lieblingsbranche?
Ja, also erstmal zum Setup, genau wie du sagst, Hanna Schwer, die wir von Kapital geholt haben, macht jetzt vor allem den Newsletter. Und Katharina, die sozusagen ja schon viele Jahre in der Bankenbranche und Fintech-Branche unterwegs ist, macht da die großen Geschichten. Ja, mein Fokus liegt dann auch auf anderen Themen. Lieblingsbranche, Verteidigung ist vielleicht, klingt immer so ein bisschen komisch, weil das natürlich irgendwie auch aus der Not geboren ist, dass diese Branche sich so entwickelt, wie sie das gerade tut. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr ja, interessant, was sich da jetzt gerade tut, dass die Leute da technologisch eigentlich an der Front die Sachen entwickeln müssen und dadurch.
An der Front klingt spannend.
Ja, genau, sozusagen. Nicht nur im übertragenen Sinne, sondern im tatsächlichen Sinne. Ja. Haben uns die Leute da erzählt, wie sie da in die Ukraine reisen und da mit den Leuten sprechen und wie die Sachen sich iterieren. Und wäre der Hintergrund nicht so traurig und dramatisch, wäre es schon, ist es sozusagen rein technologisch schon auch extrem spannend, wie das so eine Entwicklung beschleunigt, wenn das in so einer Art und Weise gezwungenermaßen sich weiterentwickelt und immer wieder Feedback-Loops, was funktioniert nicht, die Gegenseite führt wieder etwas ein, Störungssender, irgendwelche Sachen, die passieren, wo man dann wieder sozusagen aufrüsten muss. Also das ist schon ja, ein Gebiet, was ja sehr anders funktioniert und auch irgendwie ja, im Moment sich sehr, sehr viel tut.
Eine starke Dynamik drin, ne? Wenn man das so beobachtet, man hat das ja früher, glaube ich, gar nicht so richtig gesehen. Also wir haben zwar möglicherweise irgendwo alle im Privaten ein paar Drohnen gesehen, aber mit dem russischen Angriffskrieg, wie, glaube ich, ja der Begriff immer ist, den wir hier so nutzen, hat man ja gesehen, was da einfach möglich ist. Da hat man ja schon immer von den iranischen Killer-Drohnen irgendwas gehört. Aber man hat dann auch gesehen, dass die Ukraine das Ganze ja auch genutzt hat. Ich meine ja sogar, dass die sogar einige Drohnen mal irgendwann losgelassen haben. Das war aus dem LKW heraus, glaube ich, einmal, aber dann auch schon fast bis nach Moskau geflogen sind. Und jetzt sehen wir das ja gerade in dem anderen Kriegsschauplatz, der uns so präsent ist, Iran, ja auch, ne? Was der Iran gerade einfach machen kann, ohne eigentlich große ballistische Trägerraketen oder irgendwas zu haben, plötzlich die ganzen Emirate und sowas anzugreifen. Ne? Also das ist, glaube ich, echt eine riesen Dynamik drin. Also, jedenfalls, wie man das so wahrnimmt. Ja. Krass, ne?
Ich meine, das ging ja so weit, war so eine Geschichte, die ich vor einem Jahr ungefähr gemacht habe, dass ja wirklich erfahrene Gründer daran arbeiten, so Kakerlaken quasi technisch auszustatten, dass man die praktisch steuern kann. Das funktioniert durch Impulse wohl ganz gut. Und dann da irgendwie ja an der Front und in unwegsamen Gelände praktisch für Auskundschaftung oder für irgendwas anderes quasi einsetzen kann. Echt auch abgefahrene Sachen, die da jetzt irgendwie entstehen. Und was ich sozusagen noch bemerkenswert auch an der ganzen Entwicklung finde, ist, dass wie sich das die Startup-Szene insgesamt von den Gesetzmäßigkeiten, die es mal gab, eigentlich verabschiedet. Früher gab es quasi dieses Software as a Service, war so der heilige Gral, möglichst wenig Assets, also Anlagen, sondern es ging quasi darum, alles muss softwarebasiert sein, alles muss
Lean.
Ja, genau, alles dann irgendwie stärker Netzwerkeffekte, man hat irgendwie ja, am Ende eine hohe Marge, wenig Kosten, weil es extrem stark skaliert, also im Sinne von die Fixkosten, die man hat. Das Team kann dann riesige Mengen an Leuten einfach bedienen. Und diese Gesetzmäßigkeiten werden gerade fundamental auf den Kopf gestellt. Und die VCs sagen jetzt eigentlich, okay, wir wollen eigentlich eher jetzt wieder irgendwie in feste Sachen und Maschinen investieren, weil das etwas ist, was durch KI und durch Anthropic und Co. nicht disruptiert werden. Und eine meiner Thesen wäre, dass jetzt vielleicht gar nicht so super überraschend, aber das Fintech tendenziell davon profitiert, weil die Guardrails, nämlich Regulierung, Lizenzen, Vertrauen in die Marke, etwas ist, was sich sozusagen eher schwierig durch Angreifer wie Anthropic oder durch irgendwelche agentischen Startups ersetzen lassen. Das heißt, ich glaube, dass die Branche im Schnitt von dieser Entwicklung tendenziell sogar profitieren könnte.
Man merkt, dass du ein Podcast-Profi bist und wunderbare Brücken bauen kannst. Nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, was das neue Setup ist, gehen wir mal rüber zu Fintech. Du hast gerade die Brücke wunderbar gebaut. Also schon über das Thema KI gesprochen, aber lass mal generell darauf gucken, weil wir letztes Jahr ja auch so eine Art Rückblick gemacht haben und vielleicht auch so ein bisschen Vorausblick. Was hast du denn in 25 und möglicherweise early 26 an Fintech-Themen gesehen, die hängen geblieben sind und die vielleicht überraschend waren oder aber einfach auch vielleicht enttäuschend, aber jedenfalls die im Kopf geblieben sind?
Also was für mich persönlich schon sehr überraschend war, ist, dass Krypto im Moment sich in so einer Sinnkrise befindet, weil man eigentlich ja dachte, okay, nachdem Trump da quasi gewählt wird und so ein Hype auslöst und die Regulierung gelockert wird, dass das eigentlich sozusagen das Bonanza für die ganze Branche wird. Und es gibt, glaube ich, jetzt sozusagen zwei Unterthemen mit Stablecoins und mit Prediction Markets, wo immer noch viel los ist und wo viel passiert. Aber generell muss sich die Branche, glaube ich, gerade auch wieder finden und überlegen, okay, was ist eigentlich das Narrativ, auf dem wir aufbauen, wie geht es da irgendwie weiter? Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, gerade vor dem Hintergrund, dass es ja ein perfekter Rückenwind ist, ne? Trump hat selber irgendwie so einen eigenen Coin rausgebracht mit sehr zweifelhaften Gegenwert. Seine ganze Familie ist da irgendwie involviert. Und dass das jetzt weniger ein nachhaltiger Push war, hat mich ehrlich gesagt überrascht. Das ist, glaube ich, eine Sache.
Plus, dass irgendwie alle ETFs draußen waren, ne? Also dass da einfach alles da war eigentlich. Und wir in Krisen ja auch schon mal davon gesprochen haben, dass möglicherweise Krypto das neue Gold ist, dass man möglicherweise auch da in der Krisenzeit reingeht, würde ich hundertprozentig unterschreiben. Hat es mich gewundert, weiß gar nicht genau. Aber jedenfalls ist es bei mir auch hängen geblieben, dass wir keinen Boom gesehen haben, ne, den wir, glaube ich, alle erwartet haben oder jeweils viele erwartet haben, genau aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast, also gerade durch die USA und die gelockerte Regulierung und das selber draufspringen durch die Kolleginnen und Kollegen da rund um Washington.
Ja. Was man sonst noch sieht, ist ein Trend, der glaube ich letztes Jahr auch schon zu sehen war, dass die großen Player immer größer werden. Also jemand wie Trade Republic und Scalable da glaube ich einen sehr, sehr starken Job machen. Was mich in dem Kontext und in den Details vielleicht ein bisschen überrascht hat, ist, dass Trade Republic geht jetzt ja, wenn man sich so die App anguckt, ein bisschen mehr von dem Trading an sich weg, sozusagen hin zu Sachen wie Zinsen, wie Private Markets. Und ich verstehe sozusagen den Hintergedanken, dass man quasi für einen Vermögensaufbau langfristig sozusagen diese Asset-Klassen, dass das durchaus sinnvoll sein kann. Ich frage mich nur, man muss ja die Leute kommen ja zum Teilweise auch sozusagen aus einem Spieltrieb heraus, wollen sozusagen ein bisschen was ausprobieren. Deswegen hat mich das gewundert, weil ich glaube, dass viele der sehr profitablen Kunden da immer noch viel drüber handeln. Ich mich frage, ob das ein bisschen zu stark in den Hintergrund langfristig rückt. Das ist auf jeden Fall was ich beobachtet habe, dass sozusagen die...
Aber passt das nicht zur DNA von Trade Republic? Also passt das nicht zu dem, was Christian auch immer wieder sagt? Eigentlich ja, ne? Also zur DNA passt es. Und
aber die Frage, die man sich ja immer stellen muss bei Brokern, ist sozusagen, was ist die proklamierte DNA sozusagen, was wird nach außen sozusagen verkörpert und was wird sozusagen nach innen wirklich gemacht, ne? Und mit einem Broker kannst du ja sozusagen von Spielcasino bis Schließen der Rentenlücke kannst du sozusagen alles in Nuancen sozusagen finden. Klar, am Ende ist es schon das, was er auch nach außen gebetsmühlenartig wiederholt hat. Von daher ist es auf jeden Fall stringent. Ich frage mich nur sozusagen, du musst ja am Ende auch auf deine Kohorten gucken, sozusagen, kommen die Leute wieder, handeln die wirklich, sind die aktiv? Und da hätte ich mir sozusagen, das hätte ich einfach nicht erwartet, aber schlüssig ist es sozusagen von dem, was er öffentlich erzählt hat, auf jeden Fall.
Ja, und möglicherweise sind auch solche Produkte, die du gerade beschrieben hast, Private Markets und Zinsprodukte und sowas, auf Dauer, wenn du halt Assets under Management einsammelst auf den Produkten, vielleicht sogar profitabler als irgendjemand, der ein bisschen hin und her tradet. Na, das kann man sich ja auch überlegen, weil wenn du dann gerade auf diesen Produkten, wo du möglicherweise ein etwas anderes Preisschild draufschreibst, auch noch eine Managementgebühr bekommst und jemand vielleicht sogar einen Sparplan auf sowas drauflegt und das Ding einfach in AUM wächst, damit auch die Managementgebühr wächst. Also ich meine, so sind auch der ein oder andere Asset Manager groß geworden, ne? Und vielleicht sehen das die Trade Republics auch so. Also insofern, also mich hat es auch nicht wirklich gewundert. Das Einzige, was ich manchmal, wenn wir auf Trade Republic einmal kurz drauf gucken, dann spüre, ist, dass die App dadurch unübersichtlicher wird, ne? Also das hat schon angefangen mit dem Cash-Konto, was ja dann auch schon länger da war. Also das, wenn du so willst, Girokonto, was ich immer noch nicht so ganz als Girokonto bezeichnen würde, da fehlen irgendwie immer noch ein paar Funktionalitäten zu einem echten Konto. Es fehlen Features drumherum, würde ich es eher nennen. Macht das Ganze irgendwie nicht so richtig übersichtlich her, ne? Also du findest zwar alles, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich, selbst ich, der die App schon lange irgendwie auch kennt, ein bisschen lost ist. Und das macht mir manchmal ein bisschen Sorgen. Und vielleicht ist es auch das, was du mit klappen deine Kohorten dann noch auch meinst, weil die Leute vielleicht auch ein bisschen lost in Space sind, also lost in der App sind.
Ja. Also das mit dem Konto fand ich, da gab es ja auch, als sie die App einmal, bevor sie das Konto eingeführt haben, haben sie, glaube ich, die App einmal aktualisiert. Da gab es ja dann so einen riesen Shitstorm, weil die Leute sich erstmal dran gewöhnen mussten und das irgendwie erstmal alles scheiße fanden. Das ist, glaube ich, da haben sich die Leute, glaube ich, mittlerweile dran gewöhnt. Mit dem Cash-Konto fand ich auch noch, habe ich mich persönlich schon auch dran gewöhnt, aber jetzt gibt es ja dann sozusagen so jede Asset-Klasse musst du dann nochmal so ausklappen. Und da würde ich dir schon recht geben. Das ist so ein bisschen am Ende wie bei vielen Digitalprodukten, die sehr spitz starten und damit erstmal auch einen guten Job machen, total übersichtlich sind und dann über Zeit einfach mehr Produkte einführen und dann total UI, UX-mäßig vor der Herausforderung stehen, dass das Ganze sozusagen noch genauso schön und ein Produkt bleibt, wo die Leute irgendwie Bock haben, das sich irgendwie damit auseinanderzusetzen. Das sieht man ja, glaube ich, bei einem Amazon, Facebook, die sozusagen sehr simpel gestartet sind und plötzlich kannst du irgendwie tausend Sachen machen. Man hat ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf die App. So jemand wie Airbnb, muss ich sagen, zum Beispiel, das ist eine App, die ich echt gerne benutze. Ich finde die sozusagen die Sachen, die man da bucht, dann sozusagen manchmal jetzt auch nicht so geil. Oder von der Experience, die man mal früher sozusagen da verkauft bekommen hat, aber sozusagen von dem ganzen Designanspruch und allem drumherum ist das schon, finde ich, sehr, sehr gut gemacht, dass man irgendwie Bock drauf hat. Aber viele andere Digitalprodukte von früher macht halt einfach keinen Spaß mehr, die zu nutzen.
Da hast du völlig recht. Und also sehe ich auch so, vielleicht nochmal ein letzter Satz zum Thema Trade Republic. Ich war total begeistert und da hatte ich eine andere Meinung als der Jochen zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ich habe es fast als Growth Hack interpretiert, was sie bei dem Kinderdepot gemacht haben. Da musst du ja immer, das wirst du vielleicht auch schon gesehen haben, als Eltern müssen ja beide für ein Kinderdepot die Genehmigung geben. Und das passiert hin und wieder über ganz komplizierte Verfahren. Da machst du irgendwie nochmal einen kompletten Video-Ident und musst irgendwie Geburtsurkunden durch die Gegend schicken. Und bei Trade Republic war es relativ einfach. Meine Frau musste Kundin werden und dann war das geschehen. Und damit hast du, glaube ich, relativ viele Leute, ob jetzt irgendwie der jeweilige Partner, ob Mann oder Frau, musst du dann einfach für den Fall auch nochmal Kunde werden. Und ich glaube, dass die auf die Art und Weise ihre Kohorten auch nochmal nach oben getrieben haben.
Ja, habe ich mir jetzt noch nicht genauer angeguckt, aber
Ja, aber du kannst dir ja überlegen,
ja.
wenn du ein Kinderdepot eröffnen willst und nur einer ist bis dahin Kunde, hast du dann nicht nur ein Kind als weiteren Teil der Kohorte, sondern plötzlich irgendwie auch nur den jeweiligen Partner, der dann auch noch additiv dazu kommt. Nicht so ungeschickt, muss man sagen.
Das stimmt schon. Man muss dann,
Erstmal sie.
ja, man muss sich natürlich immer dann
Ja,
fragen,
nee, sag.
wie man die Leute tatsächlich dann auch in den Handel reinkriegt. Ne? Ich habe auch ein
Klar.
Revolut-Konto seit Jahren, mache da ehrlich gesagt aber relativ wenig mit. Also ich glaube gerade viele der Digitalprodukte oder der Fintech-Bankprodukte sind halt sozusagen easy zum Onboarding und dann ist, glaube ich, bei vielen die Frage, wie schafft man das, die so reinzubekommen, dass sie tatsächlich die Sachen auch nutzen. Ne? Aber klar, erstmal die Leute dann da an Bord zu kriegen, das ist schon super smart.
Siehst du ansonsten irgendwas Neues? Ich glaube, im letzten Jahr haben wir kurz über das Thema Steuerberatung auch gesprochen, meine ich jedenfalls. Also die ganzen Tax-Sachen, die da gerade, Tax, also nicht Tech, sondern TAX, die da gerade entstehen. Begegnet dir das heute weiterhin? Also hast du das in diesem Jahr, im letzten Jahr auch noch gesehen oder ist das schon wieder so ein bisschen vorbei? Weil das war ja auch so ein klassischer oder klassisch, falsch gesagt, ein typischer Case, wo auch AI eine große Rolle spielen sollte.
Ja, also du meinst jetzt Taxfix und Co. oder über was hatten wir da gesprochen?
Ja, und da gab es ja auch ein paar neue hier von dem ehemaligen Quanto-Gründer beziehungsweise Penta-Gründer, der auch was Neues da gemacht hat. Also dass man gesagt hat, wir greifen das Thema Buchhaltung auch nochmal komplett neu an. Also weniger das Thema Steuern, sondern eher das Thema Buchhaltung. Ich glaube auch hier die Kollegen aus Hamburg von TaxDo, glaube ich, heißen sie, haben ja auch komplett ihr altes Produkt aufgegeben und gehen gerade in eine neue Richtung und gehen gerade auch komplett in das Thema Buchhaltung, wie ich das verstanden habe, rein. Siehst du da irgendwas? Oder sind das wirklich diejenigen, die schon da waren, die jetzt irgendwie ihr Geschäftsmodell nochmal ein bisschen anpassen, beziehungsweise das Produkt anpassen?
Nee, ich glaube, da passiert sehr, sehr viel, aber auf einer bisschen anderen Front. Also das ist das, was man, da passiert viel, was unter dieser Überschrift Roll-up passiert. Also dass du praktisch ein Produkt entwickelst und dann dir möglicherweise Firmen drunter kaufst, in denen du das Produkt dann ganz anders einführen kannst. Ne? Also bei Steuerberatungen gibt es das quasi ganz viel. Da ist der also sind drei, vier, fünf sehr erfahrene Teams in Deutschland unterwegs, die dann gucken, dass sie sich praktisch Steuerberater zukaufen. Lukas von Penta-Konto, der hat auch schon eine Firma dazu gekauft. Das war jetzt mehr so ein Produktzukauf, aber der steht sicherlich auch vor der Frage, kauft er mehr Firmen dazu, um so eine Art Roll-up zu bauen? Und das ist, glaube ich, noch in einer sehr frühen Phase, aber könnte, glaube ich, ein Segment sein, was nochmal sehr groß und sehr, sehr mächtig wird.
Habe ich mit dem Chris drüber gesprochen, mit dem Chris Plantener, was du kennst ja wahrscheinlich auch
Ja.
noch, der ja mittlerweile wie Steuern macht. Die das ja so, die haben noch kein richtiges Roll-up daraus gemacht, aber die so eine, die ja auch erstmal mit Steuerberatern direkt zusammenarbeiten und die dann runtergepackt haben. Und der ja auch die These hat, Steuerberater wirst du weiter brauchen, aber ein kompliziertes Modell haben in Deutschland. Aber gleichzeitig sterben die halt aus, ne? Und die brauchen halt wirklich in der Tat Software, um die ganze Menge an Menschen zu bedienen. Und das war ja auch seine These, dass du irgend so eine Art Betriebssystem für Steuerberater bauen kannst, was halt jenseits der DATEV ist.
Ja, also ich glaube, das ist, glaube ich, ein Bereich, der jetzt erstmal wird es länger dauern, den aufzubrechen, aber wenn es dann tatsächlich passiert, wird es, glaube ich, schnell gehen. Also Penny Lane ist ja so ein französisches Startup, was jetzt auch nach Deutschland gekommen ist und was sozusagen eine der wenigen auch artikuliert hat, sie wollen DATEV wirklich ersetzen. Viele der Startups waren ja immer so, hui, hui, nee, das wollen wir dann lieber nicht, sondern binden uns dann irgendwie an, weil das einfach zu tief integriert bei vielen Steuerberatern und Beratern ist und weil es einfach ein zu dickes Brett ist und einfach auch eine krasse Marktmacht in Deutschland hat. Und jemand wie Penny Lane versucht das jetzt gerade aufzubrechen. Und ja, ist aber, glaube ich, ein Markt, wo das jetzt so ein, zwei Jahre dauern wird, bis man sieht, hat das eine Chance oder nicht.
Und siehst du neben dem ganzen Thema Steuern und Investment, haben wir gerade schon drüber gesprochen, siehst du irgendwas gerade am Horizont oder irgendwas, was ich nicht gesehen habe? Gibt es irgendein Cluster, wo Dinge entstehen, also im Payment oder irgendwas?
Also ich meine, es gab ja letztes Jahr so einen kleinen Boom, was das ganze Thema Private Markets angeht, sozusagen. Zum einmal Now, die sehr spezialisiert mit einer eigenen App in die Private Markets gehen. Dann gab es den Namen gerade vergessen, aber so Infrastruktur für Private Markets Anbieter, dass man praktisch als Finanzdienstleister die anbinden kann, um Private Market Sachen besser zu handeln, besser handeln zu können.
Aus Frankfurt, die, ich weiß, ich glaube, ich weiß, wen du meinst, Herr. Ich habe aber auch gerade den Namen vergessen.
Ja, das der ehemalige Lemon Markets Gründer ist da mit unterwegs. Da habe ich ehrlich gesagt Fragezeichen, weil ich glaube, dass es eher sozusagen ein Produkt ist, was jemand wie Trade Republic und Scalable sozusagen absorbieren werden, weil sozusagen da die digital affinen Leute oft schon sind und es ja auch eher darum geht, sozusagen als Beimischung für ein größeres Portfolio was zu bauen. Von daher, ja, glaube ich, dass
Die Moonfares und Liquids waren damit ja auch noch unterwegs, ne, und
genau.
haben ja alle darauf gehofft, dass ELTIF, das ganze Thema noch mal ein bisschen, also der ELTIF, die Regulierung aus Brüssel, das Ganze noch mal ein bisschen vorantreiben wird. Ich weiß gar nicht genau, die Kohorten kenne ich auch nicht. Also das war laut, das gebe ich dir recht, letztes Jahr darum. Aber dieses Jahr habe ich auch relativ wenig zu dem Thema gehört. ELTIF ist, glaube ich, jetzt nicht mehr das heißeste Thema.
Ja, also ich glaube, sozusagen Liquid hat das noch stärker vorangetrieben. Moonfare hat, glaube ich, das Produkt dann wieder auch eingestellt, das ELTIF-Produkt. Die fokussieren sich sozusagen eher auf die Leute, die dann ab 200.000, also die semi-professionellen Investoren. Und Liquid hatte da auch relativ gute Zahlen, aber die haben natürlich auch sehr, sehr viel ins Marketing gebuttert. Von daher, ja, also ich glaube, Private Markets ist ja sowieso insofern ein schwieriges Thema, wenn man sich die sozusagen tatsächlichen Private Markets CVCs anguckt, wo alle irgendwie auf die Exits und sowas warten. Das ist natürlich etwas, was produktmäßig sozusagen ist diese Asset-Klasse auch so ein bisschen in der Sinnkrise, will ich nicht sagen, aber in der Findungsphase, ne? Die Frage, wie wird sich Private Equity weiterentwickeln? Wie sehen da langfristig die Returns aus? Ja. Ist, glaube ich, eine
Ja,
Sache.
ist auch eine gute Frage. Hast du Returns gesehen für irgendwelche VCs im letzten Jahr im Fintech-Umfeld? Also mir fällt eins ein, aber da hat kein VC mitverdient.
Also ich glaube, was schon krass ist, was man sehen muss, ist, glaube ich, das Schicksal von einigen großen Fonds in Europa hängt an Revolut, in deren Büchern sozusagen spielt das eine riesengroße Rolle und ist, glaube ich, ob die es jetzt sozusagen sehr erfolgreich sind oder nicht, wird darüber entscheiden, ob diese Fonds auch erfolgreich sind oder nicht. Ein paar haben meinem Verständnis nach dann auch jetzt bei diesem Secondary da verkauft, also bei dieser großen Runde. Von daher gab es,
Bei Trade übrigens
ja
auch,
genau,
ne? Bei Trade
ja.
haben natürlich auch ein paar
Das
verkauft,
darf
ne?
man auch nicht vergessen, ne? Trade Republic hat 1 Milliarde an quasi Secondary gemacht. Das heißt, am Ende 1 Milliarde, die auch wieder ins System sozusagen zurückgeflossen ist und auch zu den ja teilweise deutschen sozusagen Early Stage Investoren. Also das war am Ende so gesehen einer der größten Exits, die wir je im europäischen Fintech-Markt quasi gesehen haben.
Ich glaube, Project A hat, glaube ich, auch davon auch einen Teil verkauft. Ne? Hat, glaube ich, Flo auch öffentlich gesagt. Und ich glaube, die Jungs von hier diese Börsennotierten, wie heißen
Sino.
die nochmal aus Sino, ne? Die Sino AG hat, glaube ich, auch was verkauft, wenn man, meine ich, auch gesehen zu haben. Die waren jetzt kein VC, aber glaube ich, in der Tat, ne? Also die Secondaries darf man in der Tat nicht vernachlässigen. Das war zwar kein Full-Exit, aber halt ein Teil-Exit ist ja auch schön, gerade bei dieser Bewertung, ne?
Ja, und dann gab es noch Cevdesk, das ist sozusagen eher so ein bisschen benachbart, also Buchhaltungssoftware, die, glaube ich, für 400 Millionen Bewertung verkauft worden. Aber sonst, ja, wurde es dann auch bei den Exits schon relativ dünn.
Ich habe noch an Finns halt gedacht gerade, wo ich
Ja.
sagte, da hat kein VC was gesehen. Also das war ja eigentlich fast immer self-gefundet oder gebootstrapped. Also das kann man, glaube ich, auch als Exit bezeichnen. Aber ich habe ansonsten auch nicht wirklich viele gesehen. Hast du große Fundings gesehen, außer bei Upwest, was wir jetzt gerade wieder gesehen haben?
Also habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau im Kopf. Nee, kann ich gerade nicht sagen. Also zumindest
Also
nichts, was sich
ich habe auch
eingebrannt
keinen.
hat, ne?
Ja, also keine großen, ne? Also klar, du hast eine Trade Republic, wo auch wieder Geld reingeflossen ist, glaube ich, auch nochmal extern neues Geld.
Bei Trade
Aber
Republic ist
ansonsten
kein
habe ich.
neues, explizit kein
Stimmt,
neues Geld
das
reingeflossen, ne?
stimmt, du hast recht, das war wirklich nur ein Secondary. Aber ansonsten, ich glaube, jetzt soll irgendwann, glaube ich, das Thema Moss nochmal kommen, was ich jetzt gerade gelesen habe, dass da nochmal neues Funding ansteht. Aber ansonsten habe ich irgendwie auch keine wirklich großen Runden gesehen. Aber dann können wir uns ja möglicherweise in 26 darauf freuen, weil der eine oder andere Fonds, wie du es gerade schon gesagt hast, und auch Business Angel würde sich bestimmt freuen darüber, wenn mal wieder ein bisschen Geld zurückkommt in das System, wie du es gerade so schön beschrieben hast.
Ja, nee, und ich
Ähm,
meine, es
sag
ist ja
mal,
überlebenswichtig auch dafür, dass quasi
total.
sozusagen die nächste Generation wieder Geld kriegt. Von
Total.
daher, ja, wäre das, glaube ich, schon wünschenswert.
Du hast gerade Lemon Markets gesagt, da sind wir uns, glaube ich, wahrscheinlich einig, dass das jetzt kein Riesenexit war an die DWP Bank, sondern wahrscheinlich irgendwie eher strategischer Partner, den man dann gefunden hat, ne?
Ja, also habe ich jetzt keine expliziten Details, aber es riecht zumindest jetzt nicht nach dem Mega-Exit.
Also jedenfalls haben sich keine Business Angels oder Early Stage VCs groß gefeiert für das ganze Thema. Und das würde man, glaube ich, sonst normalerweise irgendwo
Haben
sehen.
sich kein neues Auto gekauft.
Was auch immer man sich dann davon kaufen konnte. Also was auch immer, genau. Kaspar, ich habe noch ein Thema oder ich habe da mehrere Themen, aber jetzt haben wir gerade so ein bisschen über klassische Fintechs gesprochen und klassisches Funding. Es gab so in der ganzen Payment- und Banking-Szene aber halt auch ein Thema, was, glaube ich, auch so da war. Und wir hatten ja kürzlich die Payment Exchange. Da war das auch die ganze Zeit so ein Thema, was da so mitgewabert ist. Was hast denn du zur Vero gehört, also zu der neuen europäischen Bezahllösung, die von den Banken ja gefundet wurde und teilweise von den Acquirern gefundet wurde? Hast du in der Berliner Hipster-Szene irgendwas davon mal gesehen?
Also ich nehme das Vero schon hier im Berliner Alltag einfach wahr, weil sie sozusagen ja einfach viele Plakate sponsoren und da sehr präsent sind. Sonst habe ich sie ehrlich gesagt noch nicht so richtig wahrgenommen, aber das ja, ist natürlich auch nur ein Indikator, ne? Was sozusagen im
Das
persönlichen
ist
Umfeld
übrigens der
passiert.
Grund, warum ich mein Revolut-Konto mal wieder benutzt habe, weil ich dann darin Vero benutzen konnte.
Okay, krass. Ja. Aber ich finde sozusagen von der Idee an sich ist es irgendwie total schlüssig. Und das Problem ist so ein bisschen, es hat ja im Moment eigentlich das größtmögliche Momentum, ne? Dass du quasi
Ja.
irgendwie, glaube ich, bei vielen sozusagen der Gedanke überspringt, okay, wir müssen das ein bisschen unabhängiger von US-Diensten machen, gerade bei Sachen wie infrastrukturellen Sachen, wie jetzt irgendwie einem Zahlungsdienstleister. Von daher, wenn müsste das jetzt eigentlich, also es ist einfach ein perfektes Momentum. Und ja, ich habe noch ein paar Fragezeichen, ob das sozusagen wirklich trotz dieses Momentums sich irgendwie durchsetzen kann, aber generell finde ich sozusagen erstmal auf dem Papier eine gute Initiative.
Naja, ich glaube, du hast verschiedene Themen, ne? Auf der einen Seite sind es diese Behavior, diese Patterns, die wir halt alle haben. Also wir haben vielleicht in unserem Kopf den Wunsch, das Ziel, mit etwas Europäischem zu bezahlen, um dann halt im Supermarkt wieder einen Doppelklick auf die Apple Watch oder auf das Telefon zu machen und einfach aus dem Behavior heraus dann doch mit Apple Pay zu bezahlen. Und das Zweite ist, glaube ich, was viel, viel entscheidender ist, dass der Aufbau eines Schemes das komplizierteste und langfristige ist, was du, glaube ich, tun kannst, ne? Also du kannst natürlich, wenn du so ein SumUp zum Beispiel anguckst, dann hast du auf der einen Seite dieses Two-Side-Markets, musst du was tun. Das ist leichter, als wenn du beide Seiten beglücken musst, ne? Du musst ja Händler und Konsumenten beglücken. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich der längste Marathon, den du wahrscheinlich laufen kannst oder das längste Triathlon, den du machen kannst, wenn du halt wirklich ein Scheme einführen willst. Und bisher hatten wir in Europa wahrscheinlich und auch in Deutschland bei neuen Schemes in den letzten Jahren jedenfalls, auch wenn wir jetzt PayDirect ein paar Jahre begleitet haben, nicht genügend Atem, um das wirklich durchzuhalten. Und das wird, glaube ich, die spannende Frage, ob Vero die Banken lang genug bei der Stange halten kann, sodass sie das auch weiterhin fanden und ob sie halt auch das richtige Momentum finden, um halt auch wirklich Marketingkampagnen zu machen, weil nichts ist ja schlimmer, als wenn du halt Marketing machst und das Ding dann nicht nutzen kannst.
Ja.
Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine wirklich sehr, sehr entscheidende Frage für Vero. Auf der einen Seite Bekanntheit aufzubauen, ist, glaube ich, notwendig, aber gleichzeitig halt auch die Use Cases dann halt auch zu ermöglichen, die man den Kunden dann, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, auf den Plakaten vorgaugelt, dass sie auch wirklich funktionieren.
Ja, total. Und ich glaube, die Hürde dadurch, dass es ja einfach eine Bezahlmethode gibt, mit der man sozusagen den Haupt-Use Case quasi Freundinnen und Freunden Geld zu überweisen, man das einfach schon sozusagen so gewöhnt ist, bedarf es einfach sozusagen sich so einen Tritt in den Arsch für einen selber, um dann zu sagen, okay, jetzt muss ich mir mal kurz mal reinfrickeln, vielleicht ist es gar nicht so kompliziert, wenn ich das irgendwie anders verschicke. Von daher, das ist, glaube ich.
Also ich habe es jedenfalls, also ich fand die Umsetzung, ich habe es ja gerade gesagt, bei Revolut habe ich es genutzt und ich fand es bei Revolut echt cool gelöst. Also natürlich habe ich auch in der Vergangenheit sehr, sehr häufig PayPal benutzt, um Friend-to-Friend Payments zu machen. Bei Revolut fand ich es aber echt ganz cool, weil wenn du es einmal gemacht hast und du suchst dann nach einem Namen oder einer E-Mail-Adresse und derjenige ist halt auch ein Vero-Nutzer, siehst du halt sofort ein gelbes Logo neben dem Namen und dann kannst du halt jemanden sofort das rüberschicken. Fand ich ziemlich gut gemacht. Brauchst keine IBAN, brauchst gar nichts, sondern hast wirklich nur den Namen eingegeben, weil sie halt irgendwie wohl ein gehashtes Adressbuch deines Telefons irgendwie immer hashen und dann da ablegen. Das funktioniert wirklich echt gut. Also da war ich wirklich ganz angetan, wie einfach das war, ohne dass diejenigen selber dann irgendwie auch bei Revolut hätten sein müssen.
Ja, ja.
Ganz gut gelöst. Kaspar, lass uns noch vielleicht so zwei Themen streifen. Das eine ist etwas, was eigentlich erst in 2027 kommt, aber was vielleicht schon ein bisschen so einen Schatten voraus schickt, sagt man das so? Ich glaube ja, ne? Dass da etwas kommt und das ist die viel diskutierte, von verschiedenen Finanzministern immer wieder angekündigte Rentenreform, die auch damit einhergeht, dass wir halt das, was wir bisher unter Riester kannten, ablösen werden durch etwas Neues und zusätzlich auch noch die betriebliche Altersvorsorge reformiert werden soll. Siehst du da was und was erwartest du, wenn das Anfang 2027 kommt? Wird das nochmal ein Booster für Upwest, haben wir gerade schon mal kurz gesagt, wir haben über Trade Republic aber lange gesprochen, Scalable auch schon genannt. Wird das nochmal ein Booster für die oder was erwartest du in diesem Umfeld?
Also ich glaube, dass das für die genannten Player einen massiven Push geben wird, weil sozusagen, ich glaube, viele Deutsche haben so bei Kapitalanlagen erstmal ein bisschen Bauchschmerzen, aber wenn es irgendwie steuerliche Erleichterungen gibt, das ist sozusagen das ultimative Incentive-Bonus-System, was die Leute irgendwie kennen und lieben, dass sie irgendwie vom Staat irgendwelche Begünstigungen kriegen. Von daher glaube ich, dass das dass das ziemlich einschlagen wird und dass es den genannten Playern nochmal einen ordentlichen Push gibt.
Glaubst du, dass es ein digitales Game wird oder ist es ein Berater-Game? Also du hast gerade zwar eigentlich schon die Antwort gegeben, dass du sagst, die Player, über die wir gerade gesprochen haben, Trade, Scalable, Upwest als Infrastruktur, sind es die, weil bisher war Riester, ist aber auch schon ein altes Produkt, ja vor allen Dingen eins, was über die Berater in Banken, in Versicherern und unabhängigen Beratern abgewickelt wurde. Wie siehst du es hier?
Ich meine, vielleicht ist es auch ein bisschen wishful thinking.
Unsere Bubble. Ne?
Eigentlich ist es jetzt stärker so konstruiert, dass es sozusagen überhaupt für die digitalen Player auch attraktiv ist. Also bei Riester und so und Rürup gab es ja immer auch mal wieder Versuche, startup-seitig irgendwie was zu machen. Fair mit Doppel-R hieß, glaube ich, eine Firma, die da unterwegs war, die dann an Raisin verkauft wurde, die versucht hat, da irgendwie was aufzubauen. Oder nichts von denen ist so richtig durch die Decke gegangen. Das heißt, wenn das jetzt irgendwie ein bisschen weniger kompliziert ist, wäre meine Annahme schon, dass das gerade die sozusagen digitalen Player, die ja dann auch mit dem sozusagen steuerlichen Zuschuss irgendwie werben können, dass das gut funktioniert. Auch eine andere Zeit als Riester, wo sozusagen Online-Marketing und generell Informationskanäle wie Finanztipp und Co. und sozusagen Finanzbildung, glaube ich, schon an einem gewissen anderen Punkt ist als noch vor ein paar Jahren. Ich meine, ETF auch sozusagen als Markenbegriff ist ja sozusagen auch viel stärker verbreitet als Synonym für irgendwie passive, bisschen breiter gestreute Anlage. Von daher glaube ich schon, dass es auch die digitalen Player oder gerade die eher stärker davon profitieren. Aber man weiß es nie, sozusagen die sozusagen Finanzvertriebe haben immer noch eine krasse Power, ne? Wenn man sieht, dass dann irgendwie Kloppo für DVAG irgendwie Werbung macht und der Florian Tonka ist da jetzt, glaube ich, jetzt ja auch hingegangen. Das heißt, die haben gute Kontakte und auch noch ein krasses Vertriebsnetz und die werden sicherlich ja auch nicht untätig sein. Von daher glaube ich schon, ja, also meine Hoffnung wäre, dass die Digitalen werden, aber who knows. Ne?
Ja, ich glaube, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über das darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen so in unserer Bubble unterwegs sind und das kann natürlich hier das Gleiche sein, ne? Also, dass wir Mike, Nancy, immer Joe Sixpack irgendwo, ich glaube, Mike spricht immer von Siegen, weil er daherkommt, dass da irgendwo auf dem Land natürlich auch digitale Menschen unterwegs sind, aber dass da so etwas dann vielleicht auch noch anders stattfinden kann und so etwas über den Berater aus dem Fußballclub oder woher auch immer auch darüber verkauft wird. Das kann ich mir auch vorstellen. Also du hast es gerade gesagt, die Finanzvertriebe, auch ein sehr deutsches Wort irgendwie, haben echt immerhin noch immer noch eine große Power. Ich bin auch gespannt. Also ich bin wirklich gespannt und das ist ja so ein Ding, was auch jetzt nicht irgendwie in 27 entschieden wird, in Anführungszeichen, oder da werden zwar ein paar Weichen gestellt, aber das wird ja einfach ein Langläufer, weil nicht jeder natürlich in 27 dann sein neues Produkt abschließt, sondern du kannst es ja einfach immer machen. Ne? Du kannst es ja auch in 28, 29 machen. Und dann kommt ja immer noch das Kinderdepot, diese Frühstartrente heißt. Ja. Frühstartrente, ne? Genau, die kommt ja auch nochmal dazu.
Also ich
finde es super, dass beides jetzt irgendwie auf den Weg gebracht
wird. Ja, ich glaube, das, was man als erstes sehen wird und was sozusagen auch dazu führen wird, dass alle Anbieter sagen, wir haben total gute Zahlen, ist einfach, dass sozusagen bestehende Kundinnen und Kunden das nutzen, ja, weil das ist sozusagen ja der kürzeste Weg. Die große Frage, die auch dazu...
Der Riester-Wechsel, meinst du?
Naja, oder das, du bist quasi Trade Republic-Kunde.
Also okay, nee, verstanden. Der Trade Republic-Kunde eröffnet ein zweites Depot sozusagen.
Ja, genau, innerhalb der App, wo er sozusagen dann die Zuschüsse kriegt. Das ist sozusagen, ja. Deswegen wird das einen krassen Boost gleich am Anfang kriegen. Die entscheidende Zahl, ob das sozusagen gesellschaftlich, politisch ein Erfolg ist, wird sozusagen im zweiten Schritt sein, wie viel neue sozusagen Kapitalanlegerinnen und Anleger bekommen wir über die nächsten 1, 2, 3 Jahre. Ne? Da gibt es ja Anfang des Jahres von dem Deutschen Aktieninstitut immer so eine Statistik, die meistens ernüchternd ist, weil es leicht steigt oder sinkt oder es ist sozusagen noch nie so trotz Trade Republic und Co. nicht richtig explodiert. Und von daher, das wird, glaube ich, sehr spannend zu sehen, ob man dann ein Jahr später sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich, keine Ahnung, 10 Prozentpunkte der Anteil einfach hochgegangen durch dieses Produkt.
Ja. Würden wir es, glaube ich, wünschen, ja. Ne? Dass das passiert, also dass eine höhere Aktienquote entsteht. Also ich sehe das ein bisschen so bei meinen Kindern, die ja mittlerweile in so einem Alter sind, wo die selber auch über sowas entscheiden können und wo das Depot, was man über die Jahre für die angespart hat, plötzlich dann in deren eigene Hände kommt. Auch ein komisches Gefühl, wenn plötzlich am 18. Geburtstag das Geld, was da bis dahin auf dem Kinderdepot lag, wirklich dann auch in den Händen der Kinder ist. Also denk drüber nach, du hast noch ein paar Jahre Zeit, aber das ist dann plötzlich weg. Also ich merke schon, dass jedenfalls, auch wieder Bubble natürlich, dass bei meinen Kindern das Thema schon immer wieder auch besprochen wird und die darüber nachdenken, was sie da im Depot haben und selbst als Schüler und Studenten darüber nachdenken, dass sie möglicherweise einen Sparplan anlegen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Sparbuch, was ja so typisch deutsch war, jetzt in Ansätzen jedenfalls durch den ETF-Sparplan abgelöst wird.
Total, ja. Und ich glaube, das
sehr deutsch.
Ja, ich glaube, das liegt auch an, ja, wie schon gesagt, also an Trade Republic Scalable, aber auch an Finanzfluss, Finanztipp, also sozusagen seriöse Anbieter oder Werbeplattform oder sozusagen Plattform generell, die einfach das Thema so groß nochmal gemacht haben. Von daher glaube ich, ja, dass das schon jetzt stärker angekommen ist in der Mitte.
Kaspar, dann lass uns noch einen kurzen Blick auf das werfen, was demnächst kommt. Hamburg zittert ja schon wieder davor, dass man keine Hotelzimmer ein paar Tage in der Stadt hat und möglicherweise kein Uber, kein Taxi oder was auch immer bekommt. Das erinnert mich an meine Anfänge des Jobs, wo wir in Hannover immer Ausnahmezustände haben. Mittlerweile haben wir mit der OMR immer in Hamburg Ausnahmezustand. Lange ausgeholt. Auf der OMR macht ihr wieder die Finance Forward Konferenz, beziehungsweise Konferenz ist es ja, glaube ich, nicht mehr so richtig, sondern eher, ihr bespielt Bühnen, ne?
Genau, ja. Also wir sind jetzt stärker integriert in das normale OMR-Programm. Das heißt, dass die Slots auf den großen Bühnen von OMR stattfinden und man sich quasi vorher ein bisschen bemühen muss, sich so ein quasi Programm zusammenzustellen, zu überlegen, okay, das ist generell bei OMR, glaube ich, das riesige Thema, dass man da nie sozusagen einfach hinfährt, sondern dass man sich vorher Gedanken macht, okay, wo ist in diesem riesigen Kosmos eigentlich genau der Inhalt zu finden, der mich irgendwie weiterbringt. Und genauso.
Du meinst nicht so wie ich, der einfach dann hingeht und dann einfach irgendwo sitzen bleibt und darauf wartet, dass er gefunden wird?
Genau. Ja, nee, wir haben dafür, um das sozusagen auch ein bisschen zu unterstützen, haben wir so, haben die Kolleginnen und Kollegen von OMR so ein Journeys gebaut, dass man halt so zum Beispiel zu AI schon mal vorselektiert bekommt, wo sind gute Programmpunkte, die dazu passen. Und genauso gibt es für Finance Forward auch eine eigene Journey. Das heißt, man kann sich dann auch relativ einfach da durchklicken und findet dann sozusagen die Orte und die Slots, wo unser Programm stattfindet. Für uns hat es natürlich den Vorteil, dass wir nochmal ein ganz viel breiteres Publikum auch erreichen mit unseren Themen, anstatt der sozusagen im Vergleich kleineren Bubble von Fintech. Aber genau, man muss sich sozusagen so ein bisschen gucken, okay, orientieren, wo ist das, was mich irgendwie weiterbringt.
Wen kannst du schon nennen, wer als Speakerin und Speaker kommt? Ich weiß, Christian Sewing kommt, der bekommt aber auf die große Bühne zu Philipp wahrscheinlich, ne?
Genau, also Christian Sewing und Bettina Orlob sind beide da. Lars Klingbeil, das ist sozusagen die...
Ist Bettina Orlob zu dem Zeitpunkt noch CEO von der Commerzbank?
Da muss man mal auf Polymarkets gucken, wie die Wetten sind. Nein, also glaube ich ja, wie du sagst, vor dem Hintergrund dieser Übernahmeschlacht eine sehr, sehr spannende Gesprächspartnerin.
So oder so. Also wenn es bis dahin entschieden ist, spannend. Und wenn es bis dahin nicht entschieden ist, auch spannend. Mal gucken, wie viel sie dann auch rauslassen kann und darf.
Total, ja. Dann wird der Klarner CMO David Sandström, den habe ich vor einiger Zeit auch mal interviewt, der wird da sein. Klarner sicherlich auch gerade an so einem Scheideweg, wo sie irgendwie den Kapitalmarkt überzeugen müssen, dass das irgendwie ein gutes Geschäftsmodell ist, die auf der anderen Seite aber markenmäßig, glaube ich, was sehr Beeindruckendes irgendwie aufgebaut haben, was sozusagen Finanzmarken angeht. Von daher auch ein Gesprächspartner, auf den ich mich freue. Und dann werden sicherlich noch, kann man bei uns auf der Seite auch sich alles angucken und werden sicherlich noch ein paar Spannende auch noch dazu kommen auf den letzten Metern.
Wann ist die OMR für diejenigen, die es nicht im Kopf haben?
Genau, die ist 5. und 6. Mai. Und genau, wenn man sozusagen sich ein Ticket kauft, kann man einfach den Code FFED26 eingeben und dann ist sozusagen kriegt man nochmal gezielter alle Infos rund um unser Programm. Genau, das ist so ein bisschen das Setup. Und man hat natürlich irgendwie das Privileg auch sehr viel drumherum wahrzunehmen. Also Pip Klöckner wird wieder seine legendäre KI-Keynote halten. Scott Galloway ist da. Aber auch wer Unterhaltung will, Heidi Klum und Co. Also ist auf jeden Fall wieder eine große Bandbreite einfach an Leuten.
Übergibt sie diesmal Philipp einen Friedenspreis der FIFA oder was passiert da?
Ich weiß es nicht genau, aber ja.
Ich erinnere mich nur gerade, das war das letzte Mal, als ich, glaube ich, Heidi Klum gesehen habe, da ich diese komische Show nicht sehe, aber bei der Fußball-Auslosung habe ich sie gesehen und war wahrscheinlich genauso peinlich berührt wie jeder andere über diesen Friedenspreis, deshalb kam ich gerade drauf.
War sie bei dieser Auslosung mit dabei, oder?
Ja, die hat sie moderiert, gemeinsam mit einem Kollegen aus den USA und dann hat ja dann Gianni Infantino diesen legendären Friedenspreis an Donald Trump übergeben und da war sie neben der Bühne oder stand so ein bisschen daneben, aber genau, sie hat das moderiert, ja.
Okay, ja, crazy.
Im Kennedy Center, was ja jetzt mittlerweile geschlossen ist.
Ja.
Kaspar,
ja.
Was hast du noch, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben magst?
Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, ein paar bekannte Gesichter in Hamburg zu sehen. Wenn ihr irgendwie Sachen, Fragen, Anmerkungen, Kritik, Lob oder sowas habt, schreibt mir gerne immer auf LinkedIn. Ich versuche schnell zu antworten. Meist gelingt mir das auch. Von daher, würde es mich einfach freuen. Ansonsten sehen wir uns bestimmt in Berlin, Hamburg oder München demnächst mal wieder.
Ich glaube, wir sehen uns auf jeden Fall zu OMR. Ja. Ich schätze, wir versuchen, dahin zu kommen. Die Barrieretauglichkeit der Messe Hamburg auf den testen. Bin gespannt und freue mich darauf, Kaspar. Freue mich auch darauf, dass du mal wieder hier zu Gast warst. Ich glaube, echt ein schöner Rundumblick auf das letzte Jahr, ein bisschen auch auf die Zukunft. Drücke euch die Daumen für die OMR. Also Wetter ist, glaube ich, immer ganz relevant, damit nicht die Hallen so voll sind, wie es, glaube ich, vor 2 Jahren mal war, sondern dass wirklich viel draußen stattfinden kann. Drücke euch die Daumen auch, dass ihr die richtigen Speakerinnen und Speaker habt und dass die Leute euch dann im großen Programm der OMR durch die Journeys, die vorbereitet sind, gut finden und die Audience dann auch da ist. Und ansonsten freuen wir uns, glaube ich, beide darauf, wenn viel passiert in diesem Jahr, wenn vielleicht auch ein paar Exits kommen. Über das Thema IPOs haben wir gar nicht so richtig gesprochen, aber ein paar Kandidaten sind ja auch da in Deutschland auf der Agenda. Können wir uns, glaube ich, ein bisschen darauf freuen. Also Fintech ist weiterhin nicht vorbei, ne?
Ja, ich meine, eine Zeit lang sah es ja auch mal so aus, dass die ganzen VCs wollten es nicht mehr anfassen. Es gab eigentlich gar keine Bewegung mehr. Jetzt gerade nach dem großen Hype irgendwie 21, 22. War dann 23, ja. 24, glaube ich, für viele Beteiligte echt eine schwierige Zeit. Und ich glaube, da tut sich jetzt im Moment wieder viel mehr. Und glaube ich, kann man einiges erwarten. Ich meine, international hat man ja schon gesehen, super viele Deals, die irgendwie stattfinden. Gerade Mastercard, die da irgendwie für eine Milliarde zugekauft haben. Und von daher glaube ich auch, dass sich da auch in Deutschland oder in Europa noch einiges tun wird.
Ich bin ja in so einem Förderprogramm der Hamburger Investitions- und Förderbank mit drin und da werden Early-Stage-Fintechs gefördert von der Stadt Hamburg. Bis zu 250.000 Euro gibt es da. Und da sehen wir auch echt gute Early-Stage-Pitches. Also der Deal-Flow ist wieder deutlich größer, besser und die Qualität hat deutlich zugenommen.
Ja, ich glaube, dass die Art und Weise, wie Unternehmen jetzt entstehen, auch einfach ganz anders ist, ne? Weil man die Startbedingungen so viel einfacher sind. Man braucht nicht mehr so viel Entwickler, um Sachen hinzustellen. Die Infrastruktur ist an sich schon total gut. Von daher, ja, glaube ich auch, dass sozusagen die nächste Kohorte an Unternehmen sehr, sehr spannend wird. Die Frage ist, werden das alles VC-Cases? Weil sozusagen ja die Geschäftsmodelle auch einfach angreifbarer geworden sind. Aber ja, generell ist, glaube ich, im Moment so Trübsal und Euphorie im Markt gleichzeitig, also im Startup-Markt allgemein. Das ist schon irgendwie eine sehr diffuse Phase irgendwie. Aber als Journalist natürlich umso spannender, da genauer reinzubohren.
Und wir können es begleiten, also bei Finance Forward und im Manager-Magazin, was, glaube ich, für Spiegel Plus Leser auch immer ganz gut im Premium mitlesbar ist, wenn ich mich recht entsinne. Also was kann ich auf euch zugreifen? Also insofern freue ich mich auf mehr Geschichten von dir, von deinen Kolleginnen und wie gesagt, freue mich, wenn wir uns in Hamburg zur OMR sehen und danke dir für die knappe Stunde rund um Fintech.
Alles klar.
Im Payment and Banking Podcast.
Danke für die Einladung, André.
Sehr gerne, Kaspar.
Tschüss.